Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 4 des Logistik-Podcasts von Vitron. Mein Name ist Robert Weber. Dieses ist eine besondere Folge, denn es ist eine Doppelfolge. Wir sprechen über Daten und haben uns zwei Gesprächspartner zu dem Thema geholt. Einmal Florian Wittmann für die Instandhaltung und Johann Kulzer für die Logistikplanung. Wir sprechen über Cloud, Edges, Machine Learning und ganz wichtig, den digitalen Zwilling vom Logistikzentrum. Ich wünsche Ihnen viele Informationen für Ihren Alltag. Florian, bitte stellen Sie sich doch einmal vor, was machen Sie bei Vitron eigentlich?
Ja, ich arbeite bei Vitron seit 12 Jahren, habe dort auch meine Ausbildung begonnen, bin eingestiegen in die Intralogistik als SBS-Programmierer direkt, habe danach mich weitergebildet zum Industriemeister und technischen Betriebswirt und seit gut 6 Jahren ist eigentlich meine Haupttätigkeit das ganze Portfolio Instandhaltungsmanagement und Spareparts-Management. Und da haben wir eine eigene Abteilung aufgebaut, die besteht aus mehreren Mitarbeitern, die eine eigene Instandhaltungssoftware entwickeln und wir die auch dann vor Ort weltweit einführen.
Welche Rolle spielen jetzt Daten bei dem Thema Instandhaltung? Also alle sprechen ja immer von Predictive Maintenance, das ist ja immer so das Oberbegriff, da wollen alle hin. Aber wie viele Daten sammeln Sie am Tag in so einem Logistikzentrum von den Maschinen? Was machen Sie mit den Daten? Wo liegen die Daten? Und liegen die da für immer oder was tut man damit am Ende des Tages?
Ich fange jetzt erstmal im Groben an. Was sind eigentlich Daten für uns? Also wir haben automatische Daten, haben aber auch nur manuelle Daten.
Was ist der Unterschied, automatische Daten oder manuelle Daten?
Manuelle Daten sind Daten, die der End-User eingibt. Beispielsweise Instandhaltungssaft zurückmelden. Wie lange hat die Tätigkeit gedauert? Welche Ersatzteilverbräuche waren eigentlich dabei? Welche Verschleißteile, Ersatzteile sind benötigt worden? Aber auch Lebenslaufkosten oder Lebenslaufakten. Beispielsweise, wie ist der Riemenverlauf gewesen? Der Riemenspannung? Abnutzungskurven, mit Beteiligung von Laufrädern, wie der Abnutzungsgrad war. Also ganze solche Sachen sind manuelle Eingaben, die man schwer automatisiert messen kann. Und das sind eigentlich die Endanwender mit am wichtigsten, weil die sind die, die die Daten auch uns zurückliefern oder an uns zurückgeben. Auf der anderen Seite gibt es die automatischen Daten, wo wir automatisiert über die SBS herankommen. Beispielsweise Betriebszähler, Distanzen, Kilometerlaufleistungen, Taktzeiten, aber auch analoge Zellen wie Vibrationssensoren. Das heißt, wir haben auch Sensoren im Einsatz, wo wir einfach mitprotokollieren, wie ist die Schwingung. Wenn ein Schaden vorliegt, müsste eigentlich der Vibrationswert ansteigen. Und genau das haben wir auch mehrmals schon jetzt mitprotokollieren können und vorbeugend tauschen können.
Wo protokollieren Sie die Daten?
Die Daten protokollieren wir auf der untersten Ebene, in der SBS direkt und ziehen die dann über ein System in unser V-Tool zurück, über einen sogenannten WCF-Server, Server-Client-Anbindung. Wir haben dann Tagesdaten, wir haben 8-Stunden-Daten, bei Bedarf auch stündliche Werte, die wir da automatisiert mit reinziehen.
Also schieben Sie die Daten nicht in die Cloud, sondern es geht auf ein lokales System? Oder ist es eine Private Cloud?
Ich sage mal so, für den Endanwender, für den User ist es eine Cloud, aber die Cloud steht bei uns hier im Ort, hier in Parkstein. Also für den Endanwender ist es eine Cloud, für uns ein lokaler Server. Mhm. Also wir geben die Daten nicht außer Haus, weil wir einfach sagen, wir kommen besser an die Daten ran. Wir sind der eigene Herr der Daten. Thema Datenschutz ist so ein Thema in der Cloud und wer möchte schon seine eigenen Daten immer nach außen geben. Deswegen halten wir die Daten auch hier zentral, hier in Parkstein.
Aber wenn man doch die Argumentation der Cloud-Anbieter ist ja immer, irgendwann werden sie in eine Cloud gehen, um die ganzen Mehrwerte sozusagen zu bekommen, die eine Cloud bietet. Also das ganze Thema Machine Learning, das man draufsetzen kann, Algorithmen, die vielen Funktionalitäten, die ein AWS oder ein Microsoft Azure oder wer auch immer als Cloud-Dienstleister dahinter ist. Glauben Sie nicht, dass irgendwann die Leute sagen, wir müssen in die Cloud, so wie die Leute auch auf Facebook gehen und einen gewissen Teil sozusagen öffentlich machen, um von den Mehrwerten zu generieren?
Ich sage mal so, vielleicht in Zukunft. Und wir wollen es erstmal selbst versuchen, was wir mit Daten anfangen können und selbst Erfahrung beibringen, Learning by Doing. Dann sehen wir schon, wie es dann funktioniert.
Jetzt sind die Daten bei Ihnen hier vor Ort auf dem Server. Was tun Sie da mit diesen Daten?
Ja, aktuell sammeln, nutzen und werten wir die Daten manuell aus.
Sammeln Sie alles?
Erstmal alles. Lieber alles erstmal zu haben und können danach immer noch skalieren, zurückskalieren, kleiner werden. Liebe erstmal alles mitzählen, weil wegschmeißen kann man es immer noch.
Wie viel Datenmengen sind das? Von was reden wir
da? Ja, ungefähr? Aktuell, Wert vor einer Stunde, wir haben aktuell 195.108 Zähler bei 30 Projekten integriert. Das heißt, wir haben pro Tag bis zu 400.000 Zähler Und jedes Projekt, also bei 30 Projekten, jedes Projekt hat circa 1 MB Speicherbedarf pro Tag, wo wir die automatischen Daten rein sind. Also ich spreche jetzt nicht für die manuellen Daten, die die End-User noch uns mitgeben können, sondern nur die automatisierten Daten, die Zellwerte an sich, also circa 1 MB pro Projekt.
Wie übertragen Sie die? Ist das ein MQTT oder ein OPC-UA-System? Sind die schon vorgeframeworked oder wie sieht das aus?
Jeden Zyklus speichern wir die Daten auf dem Server vor Ort ab, also in der Anlage direkt. Dann ziehen wir die aber stündlich, achtstündlich oder auch täglich, auch bei Bedarf, über einen WCF-Server-Client von der jeweiligen Anlage zurück nach Parkstein und speichern sie dann hier in Parkstein hauptsächlich dazwischen.
Okay, und jetzt liegen Sie hier und was tun Sie jetzt damit?
Beispielsweise Instandhaltungsplanung. Wir können damit zyklische Instandhaltungsplanung machen oder auch betriebsstundenorientiert. Alle 2.500 Betriebsstunden oder alle 5 Millionen Zyklen Wartungen organisieren oder auch planen. Das ist der erste Schritt, was wir machen möchten. Der zweite Schritt ist, wo wir auch gerade auch drüber sind, Verschleißkurven zu analysieren. Auch für den Einkauf ist es recht interessant. Wie verhält sich das Laufrad im Jahr? Wie viel Abnutzungsvorrat muss ich mit einkalkulieren? Und bei einem gewissen Min-Level Abnutzungsvorrats muss ich ja das Laufrad tauschen. Das kann man eine Einkaufsplanung mit einbeziehen. Da sind wir gerade am Arbeiten, dass wir die Daten automatisiert dann dem jeweiligen Einkäufer mitgeben könnten.
Jetzt schauen Sie ja im Moment in die Vergangenheit rein. Sie kriegen Daten. Sie haben gesagt, entweder kommen die Daten über einen Server und wir holen uns die aus dem Logistikzentrum dann ab und sammeln die Daten. Und im Moment sind sie alles Vergangenheitswerte sozusagen, die Sie betrachten. Gibt es auch mal den Plan zu sagen, wir machen jetzt eine Vorausschau oder eine Predictive, wir erkennen Muster in dem System und können da im Prinzip ein Learning drüber legen?
Genau an dem Thema arbeiten wir gerade dran. Das heißt, wie häufig fällt etwas aus? Wie lange ist eigentlich zuvor es gelaufen? Weil wir haben ja gleiche Maschinen weltweit im Einsatz. Das heißt, wir können Synergien ausfindig machen.
Maschinen sind jetzt zum Beispiel Aufzüge, Antriebe,
Regalbediengeräte, Kettenförderer, solche Sachen. Die sind ja nicht nur, ich sag mal so, einmalig installiert, wie Sondermaschinenbau, sondern ein Kettenförderer von diesem Typ ist weltweit verbaut und das hunderte oder teilweise tausende Mal. Und da können auch Synergien damit analysiert werden oder herausgefunden werden, zu welchem Zeitpunkt könnte welcher weitere Getriebemotor, Lager oder sonstige Fehler wieder aufkommen, weltweit. Und da sind wir gerade am Analysieren. Wir haben 2, 3 gute Beispiele mittlerweile, wo wir sagen, leider in einer verkürzten Lebenszeit fallen gewisse Komponenten aus. Und genau mit dem Thema sind wir auch an den Lieferanten rangegangen, haben den Lieferanten letztlich auch mit Zahlen, Daten, Fakten festnageln können. Sagen, hey, das, was du uns vorgeschrieben hast, kannst du mit deiner Maschine nicht einhalten. Und somit können wir auch Gewährleistungsansprüche besser planen und auch ja, durchführen.
Und der Blick sozusagen nach vorne nochmal zu richten, dass man sagt, wir merken schon im Vorhinein, wann ein Förderer sozusagen ausfällt.
Ja, das ist Thema Vibrationssensoren. Wenn eine Vibration steigt, ist auch das Fehlerrisiko sehr hoch. Wir haben jetzt auch letzte Woche erst einen Fall gehabt im Osten von Deutschland bei einem Projekt. Da wurde der Vibrationssensor eines Motors ziemlich erhöht. Wir haben den getauscht, haben dann herausgefunden, dass ja ein Lagerschaden schon vorherrschte. Zum Glück haben wir es vorher getauscht, weil sonst hätten wir auch viel mehr tauschen müssen. Mit Welle, mit Antriebsrad, alles drum und dran. Da haben wir uns so vor einem größeren Schaden auch bewahrt.
Ist es bei Ihrem Thema Instandhaltung, dieses Predictive sozusagen bis zur letzten Grenze zu gehen und dann auszuwechseln? Also eine Effizienzsteigerung in der Instandhaltung? Hilft Ihnen dieses Learning über die Daten, eine Effizienzsteigerung in der Instandhaltung herzustellen?
Ja, das ist auch unser Ziel, dass wir eine Sekunde vor dem geplanten Ausfall das Teil geplant tauschen können, in Kooperation mit den jeweiligen Anlagenbetreiber.
Genau, das ist ja das Problem bei Ihnen. Sie können nicht einfach die Anlage stoppen.
Richtig.
Ja, Sie müssen ja Wartungsintervalle auch festlegen für die Anlage, oder?
Genau, richtig, ja. Wir müssen Wartungsintervalle anlegen, alle 4.500 Betriebsstunden beispielsweise eine Tätigkeit durchführen, aber auch immer in Abstimmung mit dem Kunden. Ohne den Kunden können wir keine Instandhaltung durchführen.
Das heißt, spielen Sie dem Kunden auch die Daten zurück?
Ja.
Dass man sagt, oder weichen Sie von diesem starren 4.000 Stunden auch ab? Dass wir sagen müssen, wir müssen da eine größere Flexibilität haben, weil unsere Daten sagen uns was anderes?
Klar ist in die 4.500 Betriebsstunden als Beispiel natürlich immer Sicherheitsfaktor eingerechnet. Klar kann man das plus, minus 1, 2, 3, 4% früher oder später auch machen. Da unsere Anlagen komplett unterschiedlich laufen, sind die 4.500 Stunden immer schwer einzuhalten. Thema USA zu Deutschland. USA hat ganz andere Feiertage und die haben ganz andere Planzeiten, Produktionszeiten als wir hier in Deutschland. Es ist immer eine situative Frage unseres verantwortlich vor Ort, die Instandhaltungsaufgaben zu planen und auch durchzuführen zu lassen. In Kooperation natürlich immer mit den Kunden.
Sind die Datenbestände in den letzten Jahren gewachsen wahrscheinlich?
Ja.
Die wachsen exponentiell oder wie wachsen die?
Wir kriegen immer mehr Projekte mit rein und durch das Learning eigentlich finden wir immer mehr Sachen raus, was wir noch zusätzlich mitprotokollieren können.
Und lernen Sie oder lernen die Daten projektübergreifend? Also, dass man sagt, wir haben das Lager B in USA, wir haben das Lager C in Ostdeutschland, wir haben das Projekt D in Frankreich, da ist überall der Förderer Y-Typ verbaut und wir können da Muster erkennen sozusagen in dem System.
Ist genau
das
richtig.
Erlaubt von den Kunden?
Ja, von den Kunden, das ist schon direkt erlaubt, weil wir auch vor Ort durch unsere On-Site-Teams die Instandhaltung auch durchführen. Das heißt, das ist wie eine Service-Dienstleistung und wir dürfen die Daten für unsere Service-Dienstleistung auch jederzeit nutzen. Und der Kettenförderer war das Beispiel, der ist ja überall verbaut.
Und dadurch lernt sozusagen das System, es ist ein lernendes Instandhaltungssystem am Ende des Tages.
Richtig, wir können das alles dann auswerten. Wir haben viele Mitarbeiter dahinter sitzen, auch unser Lieferantenmanagement ist sehr stark orientiert, mit diesen Daten zu arbeiten. Wir sind sehr happy mittlerweile, solche Daten zu bekommen. Vor 10 Jahren oder letztlich vor 5 Jahren gab es diese Daten noch nicht. Es war immer ein mühsamer Weg, an Daten zu kommen. Mittlerweile Knopfdruck und die Daten sind da.
Ich habe da im Vorfeld mit einem Experten für Machine Learning gesprochen, mit dem Peter Seeberg, der dieses Thema Machine Learning sehr stark fokussiert, wo es ja in ihre Richtung auch geht. Und der das nochmal ganz gut abgrenzt, weil das ja auch das Thema Warehouse Intelligence bei ihm Thema ist und künstliche Intelligenz die Leute verunsichert. Und ich habe da was mitgeschnitten und würde das einmal ganz kurz mit einspielen, damit wir nochmal darüber diskutieren können.
Machine Learning ist ein Werkzeug, ein auf Statistik basierendes Werkzeug, ähnlich wie auch das Data Mining. Man sagt gerne, Statistik schaut, was gewesen ist, Data Mining, warum das dann so war, und Machine Learning guckt eigentlich eher in die Zukunft und versucht auch zu sagen, was zu tun ist, damit bestimmte Situationen gar nicht einkehren, also Maschinenstopp zum Beispiel. KI versucht was ganz anderes zu machen im Prinzip erstmal, nämlich die menschliche Intelligenz zu simulieren. Das Problem dabei ist, dass man sich nicht einig ist, wie man eigentlich die menschliche Intelligenz beschreibt. Es ist jetzt aber so, dass seit einem halben Jahr, sage ich mal, immer nur über KI, nur über die künstliche Intelligenz geredet wurde. Da sind wir auch teils alle mit Schuld dran in den sozialen Medien und so weiter, Journalisten. Weil es eben ein, ich sag mal, ein sexy Begriff ist, ein anspruchsvoller Begriff ist, den muss man nicht erklären, da muss man nicht sagen, was der Unterschied ist zwischen diesem Begriff und vielen anderen Begriffen. Alle anderen Techniken wie Machine Learning, Deep Learning, die sind in einer eigenen Gruppierung. Trotzdem sprechen wir heute von KI und wir müssen natürlich immer kurz erklären, was KI eigentlich genau darstellt.
Ist das bei Ihren Kunden auch so, dass sie dann sagen, das ist dann KI, was ihr macht? Oder müssen sie die dann abholen und sagen, das ist erstmal ganz normales statistisches Arbeiten und irgendwann kommen wir zu einem Punkt, wo das Machine Learning ist, aber es ist keine KI?
Da ich mehr mit Techniker und, ich sag mal, Instandhaltungsleiter zu tun habe, sind diese Fachbegriffe eigentlich in der Ebene noch gar nicht angekommen so recht. Klar, das KI ist ein Thema, wo wir aktuell gar nicht mitgehen wollen, weil wir sagen, wir sind in der Maschine mit dabei. Nicht in der künstlichen Intelligenz einem Mitarbeiter oder Menschen irgendwie zu digitalisieren. Das machen wir gar nicht. Also unser Hauptaugenmerk ist eigentlich die Maschine an sich. Also wir können nicht unsere Instandhaltungsdaten auf irgendeinen menschlichen KI umgruppieren. Das geht leider bei uns nicht. Und bei uns geht es eher in die Richtung, wie der Herr Kollege schon sagt, Richtung Data Mining. Wie kann man die Daten nutzen? Das heißt, in der Gegenwart, ich habe Daten, wie kann ich die nutzen und zukunftsfähig machen, zukünftig analysieren zu lassen. Deswegen ist, glaube ich, KI bei uns in der Branche Instandhaltung vielleicht der falsche Begriff dafür.
Bilden Sie von Ihrem Kettenförderer, wir bleiben mal beim Kettenförderer, bilden Sie davon einen digitalen Zwilling ab? Oder sind Sie schon so weit, dass Sie sagen können, wir bauen einen digitalen Zwilling nach?
Wir haben digitale Daten, wir haben 3D-Daten, wo wir den abbilden können und auch sehen, okay, die Lichtschranke ist dort verbaut, hat so und so viele 1000 Betriebsstunden gemacht oder beispielsweise die Umlenkung vorne links, können wir alles mitprotokollieren und können wir auch mit einbeziehen.
Und dann wird der digitale Zwilling im Prinzip zum Abbild der aktuellen Anlage ein Stück weit?
Nicht direkt, weil es alles so hochdynamisch ist mittlerweile und 3D-Daten mit zu integrieren, das schwierig ist. Wir haben Daten und die Daten, wir reden davon, ja, was habe ich gesagt, über fast 200.000 Betriebszähler, die verfügbar machen in einer 3D-Welt. Das sind, glaube ich, die Ressourcen, also die Hardware-Ressourcen und nicht griffig genug.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass Instandhaltungsthema und Machine Learning, dass das so langsam kommt und dass das Data Mining gerade ein großes Thema ist. Ist das was Sie Ihren Kunden auch vermarkten können, wo Sie ein Geschäftsmodell drin sehen am Ende des Tages?
Eigentlich sehr. Ich habe jetzt einige Betriebsprojekte am Laufen, zusammen mit unserem Servicevertrieb, wo die Kunden das Thema Betriebsdatenerfassung in ihrer Ausschreibung tief verankern. Sie wollen einfach Zahlen, Daten, Fakten sammeln. Die meisten, ich schätze mal, wissen nicht so richtig, was sie wollen, aber sie schauen es hauptsächlich mal rein. Und wir haben jetzt 2, 3 Kunden bei uns hier, die Daten auch jederzeit abrufen wollen oder auch mitprotokollieren wollen. Wie sie es dann zukünftig nutzen werden. Aber sie wollen einfach die Daten vorab schon mal gespeichert haben.
Okay, und das geht einfach. Das ist eine neue Entwicklung, dass sie da wirklich aktiv nachfragen?
Nee, Kunden? Die Kunden kommen eigentlich automatisch zu uns mittlerweile.
Aber Sie haben gerade gesagt, dass das so seit vor 2, 3 Jahren angefangen hat, dass Sie diese Daten überhaupt haben.
Genau, seit circa 4 Jahren, 3,5, 4 Jahren haben wir die erste Datenbank damit ausgestattet, die erste Anlage damit ausgestattet in Süddeutschland. Und seitdem exponentiell gehen die Kunden da in die Höhe, die die Daten auch dann in Zukunft wollen. Das heißt, wir integrieren die Software vor Ort, rückwirkend auch in älteren Projekten und haben mittlerweile auch wieder einen Kunden zurückgewonnen, die durch die Daten wieder zu uns fand.
Jetzt haben wir ganz viel gesprochen, wie Sie sozusagen Daten, das ist ja das softwaregetriebene Thema, wie Sie speichern. Mich würde interessieren, jetzt haben Sie ja ganz viel Hardware. Sie haben Antriebe, Sie haben Steuerungen, Sie haben Kettenförderer, Sie haben Aufzüge und RFZs. Wie flexibel sind denn da die Steuerungsanbieter und die Antriebshersteller, dass sie diesen Weg mitgehen in dieses Data Mining?
Aktuell ist es so, durch die SPS, die wir nutzen, sind wir noch relativ limitiert. Limitiert dahingehend, dass wir nur unsere eigene Software nutzen können. Das heißt, die Daten aus unserer Software rausziehen können. Thema Zukunft, ja, da gibt es verschiedenste Themen, die Siemens, Tierportal, Ethercard, Beckhoff und so weiter, da wird viel mehr möglich sein. Also gibt es dann statische Betriebsdaten, dynamische Betriebsdaten, beispielsweise Seriennummern, Firmwarestände, können in Zukunft dann ständig auch abgefragt werden über verschiedenste Interfaces. Und aktuell leider durch den Stand der Technik sind wir noch limitiert, aber die Zukunft mit Beckhoff, mit Tierportal und so weiter ist viel mehr machbar,
das
viel
heißt
mehr
vernetzt. Vielleicht dann auch von oben runter wieder auf die Maschine?
Ja, genau.
Also, dass Sie dann rückwärts ein gelerntes System, ein gelerntes Muster,
richtig,
zurückspielen auf den Kettenförderer.
Durch die Vernetzbarkeit einfach. Durch die Vernetzbarkeit in Zukunft ist es dann viel einfacher, Daten auch wieder zurückzugeben und rückwirkend zu verarbeiten.
Und ihm auch Befehle zu geben oder ihm sozusagen eine Mustererkennung direkt auf dem Antrieb laufen
beispielsweise
zu
lassen. Lauf mal lieber mit 50% Leistung, weil...
Und wenn du den Leistung, Fehler, wenn dein Sensor da anschlägt, hast du gelernt oder haben wir gelernt aus den Daten, dann haben wir in 3 Tagen ein Problem, wir brauchen dich aber noch 1,5 Tage, darum reduziert es mal.
Beispielsweise, genau.
Das ist aber was, woran Sie arbeiten, wo Sie glauben, dass es in den nächsten Jahren hingeht.
Genau, definitiv hingehen wird.
Und das hat ja dann auch Auswirkungen, wenn ich diese Instandhaltungsdaten habe, das hat ja dann am Ende auch Auswirkungen auf das Gesamtsystem. Also wenn der Antrieb jetzt nur noch halbe Leistung fährt für 1,5 Tage, habe ich eine Auswirkung auf das Gesamtsystem. Und da wird uns jetzt der Kollege Johann Kulzer nämlich was dazu sagen, wie denn das Thema Daten im Gesamtsystem aussieht. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke auch.
Grüß Gott, mein Name ist Johann Kulzer. Ich leite bei der Firma Witron das OPM Competence Center, das sich mit der Steuerung und der Softwareentwicklung des OPM-Systems beschäftigt.
Das heißt, Sie arbeiten mit allen Daten, die aus den Logistikzentren zurückfließen?
Richtig, so ziemlich mit allen Daten, weil hauptsächlich in den Hauptanwendungen das OPM-System 80-100% an der gesamten Durchsatzleistung über das OPM-System abgewickelt wird.
Wie viel Daten sammeln Sie? Der Kollege Wittmann hat uns gerade seine Zahlen gesagt. Wie viel Daten sammeln Sie am Tag?
Das kommt natürlich sehr stark darauf an, wie groß das so ein Lager ist. Also ich rechne das immer so hoch und sage, wenn ich einen PIC habe, also eine PIC-Einheit, pro PIC-Einheit werden 1 Megabyte an Daten ungefähr generiert.
Das hat der Kollege Wittmann auch
erzählt. Ja, so 1 Megabyte. Das heißt, wenn man jetzt so ein mittleres Lager annimmt mit 500.000 PICs, hat man so 0,5 Terabyte an Daten, die permanent archiviert werden können und auf denen dann auch nachfolgend von der Historie-Seite darauf zugegriffen wird.
Sie sammeln auch alles oder grenzen Sie ab, dass Sie einige Daten nicht sammeln?
Es werden natürlich Daten, die während des laufenden Betriebs zur Steuerung der Anlage notwendig sind, werden natürlich nicht alle gesammelt. Es wären bei Weitem noch viel mehr Daten, sondern es werden nur die Daten gesammelt, die, sagen wir, für eine Vorausberechnung der nächsten 2-3 Stunden im laufenden Betrieb oder für den ganzen Tag notwendig sind. Und diese werden auch für die längerfristige Archivierung beibehalten.
Seit wann machen Sie das? Seit wann ist dieses Datenthema so für Sie so interessant geworden?
Also das Datenthema ist eigentlich seit Beginn an, seitdem wir das OPM-System, vor allem unser Hauptsystem hier, designt haben. Seit 14 Jahren ist es relevant, weil diese Datensammlung eigentlich der Schlüssel ist, damit so ein Logistikzentrum überhaupt funktionieren kann. Das liegt vor allem hauptsächlich daran, man braucht die Daten zum einen natürlich für die Steuerung, dass das richtig abläuft, die ganze Sache. Aber was ganz wichtig ist, ich brauche immer eine gute Auslastung aller Maschinen, nennen wir es mal so, die im System drin sind. Das können einmal natürlich die fern- und entsorgenden Fahrzeuge sein, in der Regel Crane-Fahrzeuge oder auch natürlich der ganzen Arbeitsplätze oder PIC-Maschinen, OPM-COM-Maschinen, die dahinter sind. Das heißt, man kann das natürlich ausführen, sowohl auch für manuelle PIC-Systeme als auch für automatische. Das heißt, diese Daten sind notwendig, um alle Anforderungen ja ziemlich genau und gut rechnen zu können.
Und dann haben Sie angefangen, Daten zu sammeln, um diese einzelnen Produkte zu verbessern? Oder was war das Ziel damals?
Damals war erst hauptsächlich das Ziel, ausgehend wirklich die Produkte zu verbessern oder zu verstehen, welche Anforderungen braucht man genau, um so ein OPM-System zu betreiben. Das OPM-System basiert ja auf ziemlich genauen Artikelabmessungen, die ziemlich genau sein müssen, damit der automatische Schlichtvorgang bewältigt werden kann. Und aus dem Grund war der erste Ansatz, die erfassten Artikeleigenschaften genau abzuspeichern, um sämtliche Probleme nachvollziehen zu können. Das war eigentlich die Hauptmotivation für die Daten, weil es werden ja nicht nur alleine IT-Daten gespeichert im Sinne von Bits und Bytes, sondern natürlich auch Bilder. Das heißt, es wird in der Regel jedes Case oder jede Palette, die bei uns bewegt wird, wird fotografiert, um bestimmte Probleme oder Themen nachvollziehen zu können. Und es wird von Beginn an auch Videoaufnahmen an den wichtigen Arbeitsmaschinen durchgeführt, die archiviert werden. Allerdings werden die natürlich nicht automatisch ausgewertet, sondern manuell, um Arbeitsabläufe zu verstehen oder Probleme zu verstehen.
Das hat sich aber jetzt verändert. Also Sie haben gesagt, erstmal um die Produkte sozusagen zu verbessern. Und jetzt hat sich aber das Thema Daten zu eine neue Bedeutung gewonnen.
Also neben der Produktverfolgung war schon von immer ganz wichtig die Berechnung des Nachschubs, des täglichen Nachschubs. Also welche Paletten sind notwendig, um ein Drehlager zu versorgen? Und daraus hat sich das entwickelt, vor allem diese Daten zu sammeln und auszuwerten für den Kunden zum einen, damit der Kunde versteht im Laufe des Jahres, wie läuft sein Geschäft ab, was muss er zu Weihnachten tun, was muss er zu Ostern tun oder in den typischen Saisonwechseln, was muss er hier tun, welche Themen hat es hier gegeben, mit welchen Durchsatzleistungen kann er planen in der Anlage. Und des Weiteren werden natürlich diese Daten mittlerweile sehr intensiv für unsere eigene Planung genutzt. Das heißt, wenn für den Kunden Erweiterungen geplant sind in einer Anlage oder wenn neue Anlagen geplant werden, dienen diese Daten natürlich, um bei Neuplanungen ja, da was Vernünftiges draus zu machen und auch was Sinnvolles, Nachvollziehbares draus zu machen.
Können Sie von dem Retailer A und B und C und D die Daten dann nehmen oder dürfen Sie nur vom Retailer A die Daten nehmen?
Hier muss man zwei Sachen betrachten. Erstmal ist es technisch möglich, das zu machen, und zum anderen ist es praktisch möglich. Also bestimmte Retailer sind natürlich in Konkurrenzsituation und die haben da ein bisschen was dagegen, wenn man die Daten von dem einen zum anderen benutzt. Zum anderen ist es vor allem in Europa aber schwierig, die Daten, die für ein Logistiksystem wichtig sind, wirklich vergleichbar zu machen. Das hängt sehr stark damit zusammen, dass die Retailer für einen bestimmten Artikel vom selben Lieferanten aufgrund des vor allem ja, Preisdrucks, das die haben, unterschiedliche Anforderungen stellen. Also selbst bestimmte Firmen innerhalb eines Konzerns haben unterschiedliche Anforderungen und haben unterschiedliche Lieferungen. Das heißt, Artikel abzugleichen ist eigentlich nicht so einfach möglich, weil praktisch die Lieferanten unterschiedliche wie Rewe oder Edeka unterschiedlich beliefern aus Preiskonkurrenzgründen.
Bilden Sie von einem bestehenden Logistikzentrum einen Zwilling, einen digitalen?
Einen digitalen Zwilling haben wir bei jedem unserer Anlage im Haus. Das heißt, die komplette Anlage, auch inklusive aller manuellen Vorgänge, wird bei uns identisch nachgebildet über unser Simulationssystem. Das heißt, ich kann jederzeit bestimmte Aufgaben oder bestimmte Tage jederzeit in Echtzeit identisch, wie es dann auch vor Ort beim Kunden läuft, nachbilden.
Und Sie können die Parameter dann im Zwilling auch ändern und schauen, wie wirkt es sich auf den Materialfluss aus?
Selbstverständlich, selbstverständlich. Und der digitale Zwilling ist auch mittlerweile einer der Voraussetzungen für eine Abnahme, bevor die Sache anläuft beim Kunden.
Hat der Kunde auch einen Zugriff auf diesen digitalen Zwilling?
Er hat in der Regel Zugriff darauf. Also das heißt, er kann auch den digitalen Zwilling bei sich installieren und damit testen. Natürlich ist es so, nur wenige Kunden betreiben diesen Aufwand einfach aus Know-how-Gründen, weil man muss sich natürlich beschäftigen, muss sehr intensiv mit Daten arbeiten. Aber es gibt durchaus Kunden, die haben das technische Know-how, die haben eine sehr große IT-Abteilung und die setzen den digitalen Zwilling ein und testen damit auch.
Und Sie reichern diesen immer wieder mit den neuen Datensätzen sozusagen an, die Sie bekommen, diesen digitalen Zwilling?
Richtig. Oder der Kunde füttert zum Beispiel bei Einsatz von neuen Hostsystemen, neuen Schnittstellen, ist dieser digitale Zwilling ganz wichtig. Hier braucht man da zwar keine Performance-Tests im Sinne der Anlage, aber es werden sämtliche Schnittstellen inklusive der Auswirkungen auf das System selber dann einfach getestet und wird aktiviert. Das heißt, das macht der Kunde oft selber, sagt, ich habe ja neue Daten, ich habe ein neues Hostsystem, ich ändere Schnittstellen und ähnliche Dinge. Und damit wird das dann im Testsystem durchgeführt. So eine typische Geschichte, die wir jetzt aktuell haben, ist die Einführung der Tabakverordnung. Hier ändern sich sehr viele Schnittstellen, sehr komplizierte Schnittstellen teilweise. Das wird jetzt nicht vor Ort getestet beim Kunden, sondern direkt bei uns im digitalen Zwilling zu Hause, weil natürlich sehr viele Kunden dieses Problem haben, die Daten dann entsprechend zu füttern.
Und im nächsten Schritt wird dann sozusagen manuell dann umgebaut, wenn es im digitalen Zwilling funktioniert, dann baut man sozusagen, wenn Bedarf ist, das umzubauen für die Tabakverordnung, dann geht man vor Ort und fängt an.
Richtig auch. So wichtig ist die Software und den Datenfluss so zu stabilisieren, dass vor Ort die Inbetriebnahme problemlos möglich ist, dass man keine Überraschungen hat und natürlich, falls es erforderlich ist, zum Beispiel man simuliert damit die Arbeitsplätze, um dann zu sehen, funktioniert das in der Praxis auch. Kann ich die zusätzlichen Pick-Vorgänge entsprechend handeln oder muss ich bestimmte Strukturen ändern im System, weil sich bei solchen Funktionen natürlich auch Leistungsverhalten etc. ändern. Typisch der Fall der Tabakverordnung, er muss langsamer picken, weil jede Zigarettenstange gescannt werden muss. Heißt dann natürlich Leistungsverlust, bedeutet auch in der Anlage, ich muss eventuell neue Profiling-Sachen, neue Artikel aufstellen, diverse Dinge durchführen. Das weiß dann der Kunde und kann entsprechend darauf reagieren.
Welche Rolle spielt das ganze Thema? Also viele diskutieren über das Thema Machine Learning und künstliche Intelligenz, ein intelligentes Lager zu entwickeln, ein intelligentes Warehouse. Was ist da Ihre Vision bei Witron?
Ja, prinzipiell muss man sagen, alle KI-Methoden, die man so kennt und die wir intern natürlich auch prüfen, funktionieren nur mit einer großen Menge an Daten. Das ist ganz wichtig.
Haben Sie ja.
Also wenn man zum Beispiel typische Firmen, die das professionell betreiben, wenn ich zum Beispiel eine Hochrechnung über den Absatz mache, brauche ich mindestens Daten von Minimum 3 bis 4 Jahren. Das heißt, man kann eigentlich nur wirkliche Rückschlüsse daraus ziehen von Daten von 3 bis 4 Jahren, um da irgendwas draus zu rechnen. Und das ist zeitweise für unser System viel zu lange. Das heißt, normalerweise muss ich von einem Tag auf den nächsten entsprechend reagieren. Das heißt, es sind dann eher statische Algorithmen, weil das KI-Learning würde hier zu lange einfach dauern, um da wirklich ein Resultat rauszubekommen oder die Anlage zu verbessern oder schneller zu fahren. Also es wird aber zurzeit bei der Firma Witron extrem viel auf und betrieben auch an der Stelle, um hier weiter mit reinzugehen und um zu versuchen, bestimmte Elemente wie zum Beispiel Störauswertung oder ähnliche Dinge versuchen, ohne dass man genau weiß, ich weiß nicht, was gibt es eigentlich für ein Problem. Und ich versuche ja bestimmte Algorithmen drüber laufen zu lassen, die bestimmte
Muster erkennen.
Bestimmten Muster erkennen, um darauf reagieren zu können. Also das wird natürlich schon versucht. Das sind in der Regel genetische Algorithmen, die wir machen und die werden
aber. Was sind genetische Algorithmen?
Genetische Algorithmen sind bestimmte Verfahren, die man einsetzt, um, man kann das so vergleichen, das kommt von der Mathematik eher im Sinne von, ich habe eine bestimmte Lösung und ich versuche, es gibt irgendeine optimale Lösung und ich versuche, die entsprechende Lösungen immer mit anderen Lösungen zu vergleichen. Also das setzen wir ein, zum Beispiel bei der Berechnung, wenn es um verschiedene Puffer geht, Warenausgangspuffer, die gesteuert werden müssen. Man hat 11 Möglichkeiten, Zielmöglichkeiten, die angefahren werden müssen und die werden in der Regel versucht, nach bestimmten Lösungsansätzen immer wieder rekursiv durchzurechnen. Aus KI-Sicht, also die Leute, die KI kennen, die sagen, das sind die Suchräume einfach zu groß, das ist mit KI nicht machbar. Das ist mehr so ein Evolutionsalgorithmus, das versucht immer wieder bessere Lösungen zu finden. Das sind bestimmte rekursive Algorithmen, die hier ablaufen, ist aber mit einer KI nicht machbar. Also jeder, der KI kennt, sagt, mit KI, da ist einfach zu wenig zu lernen dabei, um hier effektiv zu arbeiten. Vor allem, weil das auch sehr schnell gehen muss bei uns in den Anlagen. Weil diese Algorithmen basieren drauf, wenn der Anlage irgendwas passiert, eine Maschine fällt aus, dann muss innerhalb der nächsten halben Stunde muss ein Umorganisieren in der Anlage oder eine andere Arbeitslastverteilung aufgrund der möglichen Materialflüsse erfolgen. Und es würde mit solchen lernenden Algorithmen viel zu lange dauern.
Jetzt haben Sie gerade über das Logistikzentrum als geschlossenes System gesprochen. Wir befinden uns ja nicht in einem geschlossenen System. Sie haben ja auch noch Datenlieferanten, die vielleicht vom LKW kommen und von der Filiale. Und das soll ja am Ende des Tages irgendwann verknüpft werden, dass man sagt, der LKW steht im Stau, und also muss ich zum Beispiel die Kommissionierung A, B noch gar nicht anfangen, weil ich im Prinzip noch Zeit habe. Das wird ja die große Herausforderung sein. Nicht, dass die Ware dann schon eine halbe Stunde früher am Tor steht und der LKW ist noch gar nicht da.
Na gut, man muss in der Regel so sehen, wenn der LKW zu spät kommt oder später kommt, man muss es so sagen, reagiert das System normalerweise so, dass es versucht, Aufträge zurückzuhalten und dann speziell darauf zu optimieren, dass die Ware entsprechend ankommt. Bei den hochgetakteten Systemen, die ja natürlich auf Leistung und auf Durchsatz optimiert sind, ist ein zu spät kommender LKW fast schon ein No-Go-Kriterium. Das heißt, in der Regel wird halt da nichts ausgeliefert. Also hier nachzuoptimieren bedeutet für das System eigentlich eine zu späte Auslieferung, das in der Regel beim Kunden aber auch nicht funktioniert. Das heißt, was das System hier machen kann, ist, während der Zeit, auf dem ich auf die Ware warte, so weit zum Laufen zu halten und mit einer Leistung zu picken, damit es hoffentlich weniger ausmacht, wenn eine fehlende Ware dazu führt, dass die Maschine nicht mehr picken kann, passiert in der Regel nicht, dann wird sie abgeschrieben, weil ich dann die Warenausgangsleistungen oder die Abfahrtzeiten der LKWs nicht mehr garantieren kann. Also das ist in der Regel, spielt das nur eine Rolle im Sinne von versuchen zu kompensieren.
Wie organisieren Sie diese ganze Masse an Daten? Sie haben ja unterschiedliche Datenströme. Sie haben von einem Kettenförderer Daten, Sie haben von der Ware Daten. Das sind ja alles ganz unterschiedliche Beschreibungen auch und unterschiedliche Formate. Haben Sie da ein Framework, das Sie nutzen, wo die reinpassen? Oder wie machen Sie das praktisch?
Praktisch ist bei uns das System so aufgebaut, dass wir alle Daten in unserer Datenbank so zeitnah, meistens in Echtzeit organisieren, dass in Echtzeit alle Entscheidungen oder alle Daten, die wiederum andere Entscheidungsprozesse brauchen, online gerechnet werden und entsprechend abgelegt werden. Das heißt, es wäre mit einem Framework in der Hinsicht nicht zu machen. Das heißt, Vitron hat hier versucht, und das machen eigentlich alle gängigen Unternehmen, die für sich geschlossen eine Umgebung bauen. Das heißt, das ist in der Regel selbst entwickelte Software, die Daten normiert, zusammengruppiert, auch entsprechend und dann für die verschiedenen Prozesse entsprechend ablegt, damit die darauf reagieren können. Das heißt, da laufen eine Reihe von Hintergrundprozesse ab, die bei einer Palettenaufgabe, wenn eine neue Ware vereinnahmt wird oder wenn zum Beispiel neue Aufträge kommen, überraschende Aufträge, Promo-Aufträge oder ähnliche Dinge, ist es sofort für alle Subsysteme, die darauf reagieren, so aufbereitet, dass die entsprechend anders gesteuert werden.
Was mich noch interessiert, wie hat sich die Bedeutung von Daten verändert für den Betrieb eines Logistikzentrums? Wenn Sie mal zurückblicken, als Sie angefangen haben, welche Bedeutung haben da Daten gespielt und welche Bedeutung haben Sie heute?
Also heute haben die Daten einen viel größeren Stellenwert aus dem Grund, zum einen werden die Logistikzentren insgesamt immer größer, das heißt, sie sind schwieriger zu überblicken. Es gibt auch bei vielen Retailern auch das Know-how nicht, um diese Daten zu verstehen, eben weil sie auch groß sind und die Zeitanforderungen, um auf bestimmte Themen zu reagieren, sind vielfältig, so vielfältig, dass man immer mehr versuchen muss, Entscheidungen automatisiert abzuwickeln oder so aufzubereiten, dass es für einen Lagerleiter oder für einen Disponenten leicht möglich ist, darauf zu reagieren. Also ich denke zum Beispiel, wenn man im E-Commerce-Bereich arbeitet, ist es ohne Daten, ohne intensive Aufbereitung und Automatisierung der Daten gar nicht möglich, eine Auslieferung innerhalb von 4-5 Stunden, die teilweise ja gefordert wird, zu generieren. Eine manuelle Steuerung ist hier überhaupt nicht möglich. Also bis jemand das versteht und entsprechend darauf reagieren kann, dauert das viel zu lange.
Ist das ein Autopilot dann, das Lager?
Es ist in gewisser Weise ein Autopilot, in dem bestimmte Prozesse, wie zum Beispiel Nachschubprozesse, automatisch so weit gesteuert werden oder berechnet werden, dass man sagt, okay, ich habe jetzt einen neuen Auftragseingang, zum Beispiel im E-Commerce-Bereich, hier wird versucht, das so hoch zu rechnen, kann ich das in den nächsten 4-5 Stunden bis zu einer notwendigen Abfahrtzeit, kann ich das erfüllen? Und wenn es dann wirklich die Leistungen einer Anlage überschreiten würde, die entsprechenden Informationen dann rauszugeben, um zu sagen, was kann man machen und auch Empfehlungen rauszugeben, was kann man machen, um trotzdem bestimmte Leistungen zu erfüllen oder Abfahrtszeiten zu erfüllen. Also gibt es natürlich vielfältige Ansatzpunkte, um das zu machen. Wichtig ist es, für den Leitstand oder für den Betreiber der Anlage das so aufzubereiten, dass er hier, ich sage jetzt mal, schnell entscheiden kann über bestimmte Themen. Und das wäre noch vor einigen Jahren mit diesen Datenmengen nicht gegangen. Das hängt einfach auch mit der Verarbeitungsgeschwindigkeit in der IT zusammen. Mittlerweile hat man, ich sage mal, unbegrenzte IT-Möglichkeiten, um beliebig schnell bestimmte Dinge rechnen zu können. Also diese Limitierung, die noch vor 5-10 Jahren in der Verarbeitungsgeschwindigkeit gesteckt ist, das gibt es in der aktuellen Form nicht mehr so. Das heißt, man kann hier sehr schnell reagieren und kann immer mehr da mit reinstecken. Deshalb sind die Daten sind immer wichtiger und werden auch immer wichtiger, um Anlagen zu steuern.
Sie sind ja quasi der Domain-Experte am Ende für das Logistikzentrum. Mhm. Also Sie sind der Domain-Experte und kennen alle Daten und wissen die Domain der Daten. Ist das nicht für die Retailer ein absolutes Risiko, dass die Retailer gar nicht mehr die Domain-Experten sind?
Nee, glaube ich eher weniger, weil es sind viele Retailer eher froh darum, dass diese komplizierten Logistikaufgaben, das ein Handwerkszeug ist, von den Programmen oder wenn wir den Service machen in der Anlage von Vitron, mit abgewickelt werden. Also das ist für die Retailer eher weniger ein Problem, weil die sagen natürlich, mein Geschäft ist es, die Ware zu verkaufen und nicht unbedingt die Ware zu versenden. Natürlich ist die Logistik der Schlüssel für die Retailer, um ein Geschäft zu machen. Aber es haben da selten die Retailer Angst, da irgendwo Know-how abzugeben oder Know-how irgendwie zu...
Tun die sich leichter als eine produzierende Industrie, sich Daten abzugeben? Weil da steckt ja viel mehr Know-how drin in der Produktion.
Die tun sich schon leichter, das kann man schon sagen, weil ein Lieferant ist immer in einem Kostenwettbewerb, indem er was verkauft oder Einzelpreise irgendwo verkaufen muss. Ein Retailer, die Logistik ist genau zwischendrin. Das heißt, die preisliche Information taucht nur im Laden auf oder im Geschäft aus, bei dem der Kunde einkauft, aber nicht unbedingt in der kompletten Logistikkette. Und hier ist es natürlich so, dass eigentlich die Logistiker ein bisschen versuchen, auch gegenseitig von den Problemen im Logistikbereich zu profitieren. Aktuell zum Beispiel der riesen Fachkräftemangel, muss man sagen, bei den LKW-Fahrern. Das heißt, Deutschland leidet ja zurzeit daran, nicht zu wenig LKWs haben wir genügend, aber zu wenig LKW-Fahrer. Und das bedeutet, dass viele Kunden auch ihre Logistik oder die Logistikanforderungen umstellen. Und da profitiert natürlich jeder vom anderen und hat hier weniger da Berührungspunkte, die Daten da weiterzugeben oder Angst davor, dass Vitron damit arbeitet.
Ich finde das sehr spannend, weil in der Industrie haben Sie in der produzierenden Industrie den ganz umgekehrten Fall, dass da wenig Bereitschaft ist, Produktionsdaten zu teilen in einer Cloud oder in einem Framework oder auf einer Plattform, wo verschiedene Leute zugreifen können.
Ja. Also man muss natürlich sagen, Zugriff hat in der Regel nur Vitron. Also es ist nicht so, dass ein Kunde A mit den Daten vom Kunden B arbeitet. Er Ihm ist eigentlich nur am Endergebnis interessiert. Also ein ganz einfaches Beispiel, wenn er sagt, er hat eine identische Anlage für Witterung, dann vergleicht er natürlich, oder wir weisen den Kunden darauf hin, wenn es um eine bestimmte Störquote geht oder wenn es um Wartung geht, dann sagen wir schon, okay, dieser Kunde ist besser als du. Also irgendwas läuft da schief, da muss man was tun.
Also er kann Benchmark machen?
Er kann damit, macht er natürlich den Benchmark bei sich selber und vergleicht sich damit. Und das benutzen wir natürlich auch, weil wir natürlich Interesse daran haben, dass alle Anlagen gut laufen. Und also er benutzt jetzt weniger die Daten, da fehlt oft auch das Know-how, sondern da spielen wir in der Regel immer die Mittler zwischen den verschiedenen Retailern, um das zu sagen. Und in gewisser Weise sind dann am Ende vom Tag bestimmte Retailer, wie zum Beispiel Spanien oder Finnland und USA, nicht vergleichbar, weil die ein anderes Geschäft haben oder in einem anderen Umfeld arbeiten. Das heißt, an irgendeiner regionalen Grenze ist der Erkenntnisgewinn dann eher gering, was wir natürlich interessiert sind an bestimmten Arbeitsabläufen, aber das ist jetzt weniger ein Datenthema.
Sie machen alles selber. Sie haben gesagt, Sie machen eine Auswertung selber, Sie haben eine Software, die das alles selber macht. Gibt es da auch Ideen, mit Externen daran zu arbeiten an so einem Thema?
Also von unserer Seite versuchen wir, zum einen mit den IT-Herstellern zusammenarbeiten, die große Daten verarbeiten. Wir arbeiten hauptsächlich mit Oracle-Datenbank. Das heißt, wir ziehen hier das Know-how von Oracle mit rein, versuchen hier Lösungen, die es eventuell gibt, auch zu benutzen. Das ist das eine. Zum Zweiten versuchen wir immer mehr mit Firmen zusammenarbeiten, die vor allem Daten bereitstellen, die in der Anlage gemessen werden. Also ich denke hier an bestimmte Sensorsysteme oder auch Bildverarbeitung. Wir bewegen uns da ein bisschen an einen kritischen Punkt. Wir versuchen, automatische Bildverarbeitung im Wareneingang oder ähnliche Dinge durchzuführen. Da sind auch einige Firmen interessiert. Da ist man zurzeit technologisch noch nicht so weit, um das effektiv einzusetzen. Aber wir versuchen, in dieser Ecke dieses Know-how mit anzuzapfen und dann entsprechend auch einzusetzen. Von der Entwicklung selber, was die Softwareentwicklung anbelangt, da ist es von der Datenverarbeitungsmenge, sind unsere Anwendungen einfach zu groß, da gibt es nichts Vergleichbares, das man benutzen könnte in der Stelle.
Wenn Sie 5 Jahre in die Zukunft blicken, glauben Sie, wie viele Daten sammeln Sie mehr?
Also wir werden immer mehr Daten sammeln. Das hat den Grund, weil die Maschinen und die verschiedenen Sensorikdaten, auch Motoren, mehr Daten liefern. Es ist auch leichter, automatische Daten zu erfassen, wenn die unterlagerten Systeme, die werden auch intelligenter, die können auch Daten teilweise selber auswerten, dann entsprechend zur Verfügung stellen. Das heißt, die Datenmengen, denke ich, wird immer mehr zunehmen. Und es wird auch zunehmen natürlich, dass der Pool an Auswertedaten, die zur Verfügung stehen. Wir sagen, wir benutzen unsere Witterung Cloud. Das heißt, wir sammeln die Daten von den verschiedenen Systemen, die bei uns im Einsatz sind. Und es werden daraus immer mehr Daten generiert, die dann entweder den Kunden oder uns selber von der Planung zur Verfügung stehen, um zu verstehen, welche Rahmenbedingungen gibt es, wie laufen die verschiedenen Systeme, kann man Ableitungen machen oder kann den Kunden Hinweise geben, da könnte was besser gemacht werden oder was läuft schlechter in den Systemen. Das heißt, die Datenmengen, die erarbeitet werden, auch bei uns im Haus, nehmen eher zu, also wie ab. Also hier wird ein großer Datenpool eigentlich vermehrt aufgebaut. Das heißt, es wird immer mehr steigen.
Wir sagen Dankeschön an Johann Kulzer und Florian Wittmann.
Dankeschön.
Fragen und Anregungen immer gerne an marketing@vitron.de. Alles Gute. Tschüss.